Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wie geht man im Risikomanagement einer Großbank sowohl mit den sich langsam entwickelnden Transformationsprozessen als auch mit disruptiven Ereignissen um? Das habe ich Bernhard Spalt, Risikovorstand der Commerzbank, gefragt. Banken müssen sich seines Erachtens von der Annahme, alles besser zu wissen, verabschieden und stärker auf die Märkte hören.
Eine robuste Antwort der Commerzbank auf dieses Thema potenzieller Handelskrieg ist, dass wir strukturierte Interviews mit allen unseren Kunden führen, im Sinn von, die sind ja näher dran an ihren Märkten, an ihren Produktionsvoraussetzungen, an ihren Investitionsvorhaben und Hoffnungen und an ihren quasi Annahmen, was da jetzt passiert, dass man nicht glaubt, dass man selber alles weiß, sondern dass man es mal zuerst mal fragt. Empirisch versucht zu erheben, was wird eigentlich wirklich empfunden bei denen, die erst betroffen sind. Das ist ein wesentlicher Input zum für mich verstehen, was bin ich. Und dann kann ich über Sekundäreffekte nachdenken.
Ja, lieber Herr Spalt, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen vor Ort in der Commerzbank darüber sprechen, welche Konsequenzen diese Transformationen, um die es geht, für das Risikomanagement dieser Großbank haben. Fangen wir vielleicht mal mit der geopolitischen Seite an. Wir erleben eine Fülle von ja teilweise dramatischen Umbrüchen. Mich würde interessieren, wie geht man als oberster Risikomanager und mit Ihrer Mannschaft eigentlich damit um? Mal ganz konkret gefragt, der Krieg gegen die Ukraine bricht aus oder es kommt eine neue Regierung in den USA ans Ruder, die vieles ganz anders macht als vorher. Was läuft da in so einem großen Hause ab?
Vielleicht ganz grundsätzlich. Es gibt so etwas wie eine Hybris der Gegenwart, wo jede einzelne Zeit glaubt, dass die Herausforderungen die größten und wichtigsten und spektakulärsten sind. Jede Zeit lebt in diesen Umbrüchen und Banken speziell müssen mit Umbrüchen umgehen können. Banken müssen es in der DNA haben, reagieren zu können. Handlungsfähigkeit ist ganz, ganz im Kern von dem, worum es geht. Und ich finde Ihre beiden Beispiele von diesen Krisen sehr gut gewählt, weil sie so anschaulich zeigen, wie unterschiedlich diese Krisen sind. Sie haben den Angriffskrieg von Russland im Februar 2022, war es ein wirklich fast-moving Krisenelement ist. Und sie haben einen sich aufbauenden geopolitisch-handelspolitischen Konflikt, der global sich ausbreitet. Die haben unterschiedliche Profile, auf die muss man unterschiedlich reagieren. Banken müssen, und wir legen da extrem großen Wert darauf, Handlungsfähigkeit zeigen in diesen Situationen. Wenn etwas sehr schnell sich bewegt, wie dieser russische Angriffskrieg oder wie auch Corona, das wäre auch noch ein gutes Beispiel, dann stellen sich sehr unmittelbare Herausforderungen und Fragen. Was hier in der Bank passiert ist, es tritt ein Krisenstab zusammen. Das ist ganz klar, wer das ist. Wer hier wen anruft, wie wir zusammentreten. Es ist ganz klar, welche Fragen vorher gestellt werden müssen. Die Fähigkeit, die richtigen Fragen in dieser Situation zu stellen, ist eminent. Im Sinn von, das ist das Entscheidende. Verstehen wir unsere Betroffenheit? Verstehen wir die unmittelbaren Auswirkungen? Das tun wir jetzt.
Und darf ich fragen, und wird sowas vorher auch geübt? Wie Krisenstäbe?
Ja, natürlich. Diese Krisenstäbe treten in regelmäßigen Abständen auch zusammen, um Trockenübungen zu machen. Mhm. Aber nachdem unsere Zeit so geprägt ist, dass es so viele Krisen gibt, haben wir genügend Möglichkeiten, das nicht nur trocken zu üben, sondern auch in Realitas zu üben. Und was dort passiert ist, dass dort ganz klar die Rollenverteilung vorher festgelegt wird, immer noch handlungsfähig wird, dass die Entscheidungen wahnsinnig schnell getroffen werden müssen im Sinn von, was muss ich überhaupt verstehen im Sinn von direkter Betroffenheit, von schnellen Antworten. Und wie kommuniziere ich dann intern und wie kommuniziere ich an meine Kunden, an meine Investoren, an die Presse?
An die Stakeholder insgesamt.
An alle Stakeholder, das muss funktionieren. Das heißt, Sie haben eine in dieser Fast-Moving-Crisis-Situation eine ganz klare Notfallplanung, wo Sie sagen, jeder weiß, mit wem er spricht. Und da gibt es dann auch keine, wie soll ich sagen, jetzt langen demokratischen Debatten, sondern da werden Situationen erhoben, da werden Entscheidungen getroffen und dann wird versucht, das Richtige zu tun. So etwas, was Sie als zweites Szenario ausgeschildert haben, die amerikanische Zollpolitik.
Schon das, die neue Regierung und dann auch das, ja, genau.
Die neue Regierung und was könnt ihr alles vorhaben? Das ist etwas, was sich wesentlich langsamer bewegt, was viel, viel komplexer ist auch noch im Sinn von, was löst das alles aus, löst andere Notwendigkeiten aus. Und jetzt muss ich sagen, ich muss schon lang vorher, und so denken wir auch im Risikomanagement, Szenarien entwickelt haben, was könnte passieren, wie könnte ein Ergebnis ausschauen, wenn so etwas kommt für die Bank, Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, auch Cyberrisiko. Mhm. Man muss versuchen, das zu modellieren und da muss man sagen, was tut man dann? Und wir sehen halt bei all diesen Szenarien, die immer Grundlage von unserem Denken im Risikomanagement sind, immer wieder, die Welt entwickelt sich nicht so, wie man das Szenario gebaut hat. Dass der Herr Trump zuerst hohe Zölle verfügt und dann in 3 Tagen sagt man, vielleicht machen wir es doch anders, haben wir so nicht antizipiert. Aber was jedenfalls klar ist, es führt zu einer großen Verunsicherung auf allen Seiten und es führt zu einer Investitionszurückhaltung, es führt zu einem Stopp oder zu einer Verlangsamung von Transaktionen und damit muss man umgehen. Also ich glaube, Handlungsfähigkeit sowohl in schnell sich bewegenden Krisen als auch in langsam sich bewegenden wirklichen Umbrüchen ist das wesentliche Thema. Die Fähigkeit, die richtigen Leute zusammenzubekommen, die richtigen Fragen zu stellen und dann zu sagen, ich bin in der Situation immer noch handlungsfähig, ist das Entscheidende. Mhm. Das ist, glaube ich, der Kern vom Ganzen. Und vielleicht noch einen Aspekt, wenn ich das dazu sagen darf. Wenn man sich Corona dazu nimmt als drittes Szenario, was sich mich auch qualitativ unterscheidet von den ersten 2 Szenarien. Und wenn ich das abstrahiere, war Corona so, dass von einem Tag auf den anderen verfügt worden ist, mit der Ausnahme von kritischer Infrastruktur wird alles abgeschaltet. Punkt aus, Pause. Jeder bleibt zu Hause, es passiert jetzt nichts mehr. Es gibt die Banken, es gibt die Elektrizität, es gibt die Medizin, es gibt Lebensmittel. Das sind kritische Infrastruktur. Ja. Die sollen weitermachen, auch wenn sie sich nicht mehr im Büro treffen können. Ja. Und alles andere wird abgeschaltet. Das ist eine andere Art von, wieder eine andere Art von Qualität der Krise, weil sie auch von einem Tag auf den anderen gekommen ist. Weil sie aber die wesentlichen Arten, wie wir arbeiten, in Frage gestellt hat. Auch dort haben alle, glaube ich, sich sehr schnell darauf eingestellt, die handelnden Akteure. Dort haben wir aber alle, glaube ich, nicht verstanden, dass es wesentlich für jede Art der Krise, ob die schneller oder langsam sich bewegt, es gibt immer Chancen. Ja? Weil bei Corona haben wir gesagt, oje, oje, jetzt wird die ganze Wirtschaft abgeschaltet, jetzt kommt die große Pleitewelle, jetzt wird alles hier wie sozusagen ein Dominoeffekt umfallen. Was wir gar nicht mitgedacht haben, ist, und zwar alle nicht. Die Chance, dass plötzlich der Staat hier eine wesentliche Rolle spielt, im Sinn von, ich halte die Wirtschaft über Wasser, mit einem Preis, wo man sagt, okay, das ist hier vielleicht eine Fehlallokation von Kapital gewesen, schon, aber es sind ganz wichtige Industrien über Wasser gehalten worden, die wesentlich und immer noch zukunftsfähig sind. Mit diesem Chancenaspekt haben wir alle nicht gerechnet. Und ich glaube, das ist eine meiner wesentlichen Aussagen in diesem ganzen, in der ganzen Konstellation. Wenn man sich Szenarien vorstellt, sollte man nicht nur die negative Komponente von einem Szenario beleuchten, sondern was ist auch hier die Chance dahinter?
Komm gleich wieder auf das Thema Szenarien zurück, aber meinen Sie nicht, da mal kritisch nachgefragt, dass der Staat damit auch eine Erwartungshaltung geweckt hat, dass bei ganz vielen Krisensituationen man auch darauf vertraut, dass er wieder sehr massiv hilft und eingreift?
Das ist eine sehr relevante Gefahr und ich hoffe, dass mittlerweile verstanden worden ist, dass der Staat hier nicht dafür da ist, alles, jedes Problem hier aus dem Weg zu räumen. Es sind hier massive Fehlerallokationen passiert. Es sind hier Geschäftsmodelle gestützt worden, die gar keine Berechtigung haben. Und es ist die Hoffnung irgendwie geweckt worden, dass eh nichts passieren kann im Sinn von einer Vollkaskmentalität, weil eh der Staat ihn einspringt. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich wollte nur sozusagen diesen einen positiven Aspekt hervorheben, dass wenn solche massiven Umbrüche passieren, man auch sehen muss, was kann es hier geben, was stabilisierend wirkt und was auch Chancen birgt.
Absolut.
Wenn man über Risikoszenarien spricht, muss man immer über das Downside Risk, aber auch über das Upside Risk reden.
Ja. Jetzt wieder zum Thema Szenarien. Sie haben auch selbst gesagt, das eine oder andere haben wir auch so nicht gesehen. Hat denn sowohl Zahl als auch Art der Szenarien, die Sie durchspielen, im Laufe der Zeit zugenommen? Simuliert man auch extremere Fälle, bei denen man früher vielleicht gesagt hätte, also das ist jenseits unseres Vorstellungsvermögens?
Also, ich glaube, das Kern von Risikomanagement wirklich der ist, sich die Zukunft vorzustellen und Abweichungen von der Normannahme zu finden, auf der einen und auf der anderen Seite, und sich zu überlegen, nämlich hochkompetent sich zu überlegen, was passiert, wenn? Was passiert, wenn eine Welthandels quasi Philosophie, die auf einem freien Güterkapital- und Dienstleistungsverkehr für die letzten Jahrzehnte funktioniert. Und wenn das jetzt in Frage gestellt wird, was passiert dann? Und
Auswirkungen zu rechnen. Also ich glaube, die Szenarien werden mehr, die Szenarien werden komplexer und verwobener ineinander, weil sie über mehrere Disziplinen hinweggehen.
Ich werbe nur immer noch sehr dafür, dass man innerhalb dieser Szenarien nicht nur die Downsides anschaut, sondern auch die Upsides. Und dass man versucht, das nicht als regulatorische Übung abzutun und nicht für die Schublade, damit ich sage, ich habe das Szenario eh auch gemacht, sondern dass man sagt, man setzt sich ernsthaft auf Top-Management-Ebene zusammen und sagt, was tun wir dann wirklich? Ja. Was passiert dann? Vielleicht nur ein Beispiel, was ist am Anfang gebracht haben, die Zollpolitik, die jetzt ein großes Themenfeld ist. Eine robuste Antwort der Commerzbank auf dieses Thema potenzieller Handelskrieg ist, dass wir strukturierte Interviews mit allen unseren Kunden führen, im Sinn von, die sind ja näher dran an ihren Märkten, an ihren Produktionsvoraussetzungen, an ihren Investitionsvorhaben und Hoffnungen und an ihren quasi Annahmen, was da jetzt passiert, dass man nicht glaubt, dass man selber alles weiß, sondern dass man es zuerst mal fragt. Empirisch versucht zu erheben, was wird eigentlich wirklich empfunden bei denen, die Erstbetroffenen sind. Das ist ein wesentlicher Input zum für mich verstehen, was bin ich. Und dann kann ich über Sekundäreffekte nachdenken.
Wie gehen denn Sie und auch Ihre Mitarbeitenden mit der zunehmenden Ungewissheit um? Beruhigt Sie das Arbeiten mit solchen Modellen und mit Wahrscheinlichkeiten? Gehen Sie da sozusagen beruhigt ins Bett oder treiben Sie nicht manchmal Fragen um, wie halten die Modelle? Haben wir alles berücksichtigt? Kann aus einer anderen Ecke nochmal was kommen, an die wir nicht gedacht haben? Wie lebt man mit sowas? Gewöhnt man sich da dran, an diesen Ausnahmezustand?
Ich glaube, ein Risikomanager von seiner DNA muss sich wohlfühlen in Unsicherheiten. Das kann gar nicht anders sein, weil wenn die Welt sicher wäre, würde es die Risikomanager nicht so sehr brauchen. Das heißt, man muss ein gutes Verständnis dafür haben, dass die Welt sich nicht wiederholt die ganze Zeit und dass Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht notwendigerweise relevant für die, oder nicht notwendigerweise wirklich aussagekräftig für die Zukunft sind. Also die Unsicherheit ist Teil unseres Wesens. Damit umzugehen ist Teil unseres Wesens und ich glaube, dass Modelle, die in einem sehr starken regulatorischen Kontext entwickelt werden, die hohe Ansprüche haben im Sinn von Verlässlichkeit, im Sinn von Trennschärfe, im Sinn von Transparenz, im Sinn von Nachvollziehbarkeit, einen wesentlichen Input liefern für Managemententscheidungen, aber die erlauben uns nicht, unser Hirn abzuschalten. Ja? Also die geben was her, aber die werden keine strategischen Entscheidungen treffen. Die sind ein Inputfaktor unter vielen. Die Repräsentativität, die Trennschärfe dieser Modelle ist wichtig und beschäftigt uns, aber letztendlich ist es immer noch die Entscheidung des Managers zu sagen, ich tue das oder ich tue es nicht. Und das ist auch gut so. Und wenn ich sage, wenn ich mir Modelle anschaue, die sehr, sehr granular sind, die Millionen von Kunden umfassen, dann ist mein Anspruch der, dass diese Modelle 90% plus Verlässlichkeit haben. Und 10% muss halt overruled werden, weil das Modell die spezifischen Voraussetzungen nicht schafft. Wenn ich aber Modelle habe, wo ich, weiß ich nicht, 50%, 60%, 70% overrulen muss,
ja, fast
dann kann ich das Modell wegschmeißen. Ja, das brauche ich dann auch nicht. Mhm. Wenn ich pausenlos einen Experten habe, der das Modell overruled, aber immer falsch liegt, dann muss ich vielleicht einen Experten austauschen. Mhm. Also ich glaube, dass man verstehen muss, ein Modell ist ein Inputfaktor für eine gesamthafte Entscheidung, deckt aber nie das Ganze ab. Mhm.
Sieht man denn in den tatsächlichen und von den Modellen prognostizierten Ausfallraten im Kreditbuch der Commerzbank auch schon Veränderungen durch das, was beispielsweise sich geopolitisch tut oder durch die Rezession, die wir ja in Deutschland durchlaufen?
Das Zweite ganz sicher. Ja, das Zweite kann man ganz sicher mit Ja beantworten. Die Wirtschaft stagniert jetzt schon seit sehr langer Zeit. Wir sind in der längsten Rezessionsphase, in der Nachkriegsphase. Wir sehen ansteigende Arbeitslosenraten, wir sehen ansteigende Insolvenzraten, kann auch gar nicht anders sein. Und deshalb werden auch die Ausfallraten steigen. Das ist von unseren Modellen antizipiert, das muss so sein. Wir sind, auf Englisch gesagt, die Leverage Play on the Local Economy. Wir sind davon abhängig, natürlich auch, wie sich die Gesamtwirtschaft...
Der Mittelstand?
Gerade am Mittelstand. Wir haben das große Plus, dass wir ein extrem solides Kreditbuch haben, das sehr, 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 robust aufgebaut worden ist. Aber trotzdem spürt man natürlich, wenn sich die Wirtschaft abschwächt für längere Zeit, dass dann die Ausfallraten steigen. Das muss so sein, das gehört auch zu unserem Geschäftsmodell dazu. Und das muss man in Kauf nehmen, das kann man auch einpreisen. Da darf man nicht herumjammern.
Die Commerzbank hat sich aber auf der anderen Seite für die nächsten Jahre einen Wachstumskurs vorgenommen. Da fragt man sich so ein bisschen, aus welchen Branchen soll denn dann, wenn es sozusagen allgemein doch etwas runtergegangen ist, das Wachstum vor allen Dingen kommt?
Sehr berechtigte Frage, weil es diese Korrelation zwischen wie wächst die Wirtschaft, wie wächst eine Bank tatsächlich gibt. Ich glaube, es gibt hier zwei wesentliche Antworten darauf. Innerhalb einer insgesamt stagnierenden Ökonomie gibt es Branchen, die tatsächlich wachsen. Mhm. Ja, die Nachhaltigkeitsthematik im Sinn von Renewable Energy, im Sinn von Produktion von nachhaltigem Strom ist etwas, was ein Wachstumspfad in sich ist. Wir haben jetzt spätestens seit der neuen Regierung auch einen klaren Hinweis darauf, dass sowohl Infrastruktur nach einer Unterinvestition über die letzten zwei Jahrzehnte angeschoben werden kann. Das ist für uns eine Chance, das zu finanzieren. Und wir sind auch ganz fest der Überzeugung, dass es nicht irgendwie ein taktisches Spiel, sondern das machen wir schon seit langer Zeit, dass Verteidigung etwas Finanzierbares ist. Das ist nicht in einem Schmuddeleck von ESG, sondern wir glauben, dass spätestens jetzt jedem klar sein muss, dass ein verteidigungsfähiges Europa ein attraktives Ziel ist und wir stehen da komplett dahinter. Das heißt, branchenmäßig gibt es innerhalb eines insgesamt stagnierenden Marktes ein paar Themenfelder, wo man sagt, da muss man hin, da kann man hin und das können wir auch. Und dann ist es so, dass dadurch, dass wir in anderen Märkten, spezifisch Asien und Amerika, auch tätig sind und lokale Präsenzen haben, das sind Märkte, die aus sich heraus insgesamt wachsen. Ja? Also Es ist anspruchsvoll, in dieser Situation Wachstum zu zeigen, aber wir haben konkrete Pläne, wie wir es tun wollen.
Und diese beiden Bereiche noch einmal hinterfragen. Fangen wir nochmal mit dem Verteidigungs- oder im Rüstungsbereich an. Ihre Wettbewerber wollen das Gleiche. Wo ist sozusagen Ihr Wettbewerbsvorteil, wo Sie sagen, uns wird es gelingen, aus diesem Kuchen auch ein möglichst großes Stück rauszuschneiden?
Zwei Aspekte. Das eine ist, weil wir es immer schon gemacht haben und andere nicht. Sind unterschiedliche Spieler unterschiedlich schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Wir machen das immer schon. Das ist sozusagen ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, wenn man sich überlegt, was alles notwendig ist im Sinn von Demand befriedigen.
Das ist ein weiter Bereich, ne?
Ja, es ist sehr groß. Also ich glaube, dass der Kuchen von einem Tag auf den anderen deutlich größer geworden ist. Die Frage, die ich mir stelle dahinter, ist, wie schnell können überhaupt sinnvoll Kapazitäten aufgebaut werden, industriell. Ja? Also die Bereitschaft ist da.
Teilweise greifen diese Firmen jetzt ja auf unterausgelastete Kapazitäten in der Automobilindustrie zurück oder sowas.
Genau. Also das ist ein rationaler Zugang ist, was ich gut finde. Aber ich glaube, es ist kein linearer Weg nach oben. Es ist ein Hoffnungspfad, von dem ich inhaltlich überzeugt bin, wie schnell der sich tatsächlich mit Substanz füllt. Mit Aufträgen und mit Kapazitäten, mit Arbeitskräften und mit Energie und mit Materialien. Werden wir sehen.
Ja, gibt es denn speziell in diesem Bereich auch Ausschlüsse? Beispielsweise bestimmte Waffengattungen oder auch bestimmte Länder?
Also ich glaube, was wir grundsätzlich, also es ist eh klar, dass wir haben eine sehr sorgfältig ausformulierte Policy zum Thema Rüstung, wo wir ganz klar international geächtete Waffen natürlich nicht finanzieren, das ist eh logisch, wo wir im Wesentlichen sagen, der Hauptstrang oder das, worauf wir aufbauen, ist Deutschland, die Verteidigungsbedürfnisse für Deutschland in einem europäischen Kontext und auch in einem NATO-Kontext. Das ist dort, wo wir hingehen wollen. Und wenn man jetzt sich anschaut, die Verbindung zum Beispiel zur Ukraine, da gibt es schon ganz klar einen deutschen Zugang zu diesem Thema, einen europäischen Zugang zu diesem Thema. Alles das, was in diesem Spielfeld passiert, würden wir grundsätzlich unterstützen. Aber wir finanzieren keine geächteten Waffen. Wir finanzieren nicht grundsätzlich in Staaten, die sozusagen kriegsführende sozusagen Situationen vorfinden. Und wir versuchen sehr genau darauf zu schauen, dass das, was hier finanziert wird, nicht in die falschen Hände kommt.
Ja. Und zum zweiten Bereich, dem Infrastrukturbereich, spüren Sie auch da schon eine stärkere Nachfrage von Unternehmen, die dort Produkte, Leistungen anbieten?
Es ist zu früh. Meine Hoffnung ist, dass das ein Phänomen des Jahres 2026 sein wird, wo dann tatsächlich Projekte ausgeschrieben werden, wo es tatsächliche Auftragsverteilungen gibt, wo wir dann ganz normal in die Pipeline reinkommen.
Da muss die öffentliche Hand erstmal tätig werden, da geht die Bürokratie
los. Jetzt gibt es einmal die Absichtsbekundung, jetzt gibt es einmal eine grundsätzliche Bereitschaft, das zu finanzieren. Das muss sich in Einzelprojekte umschlagen.
Jetzt hatten Sie schon das Stichwort von der Nachhaltigkeit gebracht. Und das ist jetzt ja so ein bisschen, ich will nicht sagen in Verruf geraten, aber man sieht den Begriff heute speziell in den USA anders als bei uns. Es war vor ein paar Monaten viel bedeutender in vielen Unternehmen, aber auch Finanzunternehmen, mit denen ich spreche, für Risikomanagement, für Reporting auch auf europäischer Ebene und auch für Regulierung. Werden die entsprechenden Nachhaltigkeitsprojekte jetzt in Ihrem Hause auf Eis gelegt?
Nein. Wir haben uns sehr früh schon und sehr, sehr beherzt zum Thema Nachhaltigkeit bekannt. Wir glauben auch, dass die 1,5 Grad Bestrebungen in der Europäischen Union die richtigen sind. Und sind auch Teil von Net Zero Banking Alliance, von der SBTI. Was ich glaube, was man hier mitdenken muss, ist, dass auch wenn die Ziele sehr richtig sind, die Vermutung, dass diese Ziele linear zu erreichen sind, dass diese Vermutung nicht haltbar ist. Ja? Die Richtung ist klar, wir müssen dorthin, aber es wird auf dem Weg zu Net Zero und zu 1,5 Grad wird es Volatilitäten geben und da wird es keinen geraden Pfad geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zum Verstehen für alle, weil die Gefahr, wie ich sehe, ist, Nur deshalb, weil man für eine Zeit lang Brückentechnologien braucht, um zu wirklichen erneuerbaren Energie hinzukommen. Nur deshalb, wenn man sieht, man weicht von diesem linearen Pfad ab und macht mal seinen Weg nach oben, um wieder deutlich runterzukommen. Wenn das als Anlass genommen wird, um zu sagen, vergessen wir das, das wäre die falsche Reaktion.
Wenn es den Pfad wirklich gibt und man schwenkt sozusagen wieder ein, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Genau. Das muss aber auch die Voraussetzung sein.
Das muss die Voraussetzung sein, die ist sehr stark, wie soll ich sagen, eine Richtungsentscheidung. Wir müssen den großen Blick darauf behalten. Wir dürfen uns nicht durch kurzfristige Ablenkungen dazu bringen lassen, zu sagen, dann vergessen wir das, dann war das alles nichts. Mhm. Das Ziel ist richtig, wir müssen dorthin kommen. Aber wenn Sie, ich nenne jetzt ein Beispiel, ein random Beispiel. Wenn man glaubt, dass Zementproduktion bis 2030 auf Net Zero sein wird, dann muss man echt gute Vorstellungskraft haben. Das wird nicht gehen. Ja? Und das macht aber nichts, solange wir immer noch dort sind, dass wir sagen, in the long run ist die Richtung klar und man muss es unterstützen. Es wird bestimmte Industrien und Technologien geben, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Ja. Und ich bin nur dafür, dass wir sagen, lass uns an den Zielen festhalten, den langen Blick haben und lass uns akzeptieren, dass es manchmal auch Ausreißer gibt. Es war für einige Zeit völlig klar, dass Kohle komplett tot ist.
Ja? Wissen wir im Ruhrgebiet.
Ja, wissen wir im Ruhrgebiet. Das ist nicht mehr so explizit so, weil es zum Teil gebraucht wird. Ja. Damit die Lichter irgendwo nicht ausgehen.
Gas.
Ich habe früher sehr stark in Osteuropa gearbeitet. Ja. Und wenn man sich Österreich mit Osteuropa das gegenüberstellt, gibt es in Österreich einen fast religiösen Glauben daran, zu sagen, Atomkraft ist wirklich nicht akzeptabel und geht nicht. Und in Osteuropa ist das anders. In Tschechien, in der Slowakei ist die wesentliche Meinung, die, dass man sagt, die Lichter gehen aus, wenn man das jetzt abschaltet.
Frankreich
hat auch einen ganz anderen Zugang. Also ich glaube, dass hier die Debatte manchmal zu kurz greift und nicht vollständig genug ist. Und dass man nicht sofort Ziele abmelden sollte, nur weil man in partikulären Themengebieten unterschiedlicher Meinung ist.
Aber das lädt mich jetzt dazu ein, weil Sie sagen, Ziele nicht abmelden, auf die S-Komponente in ESG einzugehen. Ja. Und dieses Diversitätsthema, was ja manche Unternehmen auch in der öffentlichen Kommunikation fast schon zurückgenommen haben. Ist das richtig so zu verfahren? Oder sollten wir hier nicht auch ganz klar sagen, wir haben in Europa, wir haben in Deutschland eben einen bestimmten Weg eingeschlagen, so wie Sie eben auch gesagt haben. Und das halten wir auch international durch mit den Konsequenzen, die das haben mag.
Also wir sind sehr, sehr stark davon überzeugt und viel klar davon überzeugt, dass Diversität ein wesentlicher Treiber für Exzellenz ist. Im Sinn von dieses schulterklopfende, mono sozusagen kulturelle Old White Man Kontext wird uns nicht voranbringen. Wir glauben, dass Diversität wirklich bessere Entscheidungen und bessere Kulturen hervorbringt. Und wir haben das auch ganz klar bei uns verankert. Wir tun uns aber leichter als andere Organisationen, die tief in Amerika verwurzelt sind, wo sie die Gefahr laufen, wirklich höchste Strafen zu zahlen, weil ihnen vorgeworfen wird, hier unfair zu diskriminieren. Ich halte das für den falschen Weg. Wir selber gehen unseren Weg komplett so weiter. Wir sind froh, dass wir es tun können und tun dürfen.
Das ist einfach das Richtige ist. Also Leute verhalten sich anders in diversen Konstellationen. Die Entscheidungen werden anders vorbereitet und anders getroffen. Inhaltlich gibt es überhaupt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich glaube, das können Sie auch nicht wie so ein Schalter hin und her drehen, dass Sie mal mehr, mal weniger.
Nein, das können Sie nur einmal hin und her drehen. So. Das können Sie einmal behaupten, dann können Sie es abmelden und dann ist es vorbei.
Ja, genau.
For a very long time.
auf einen anderen Bereich nochmal kommend, in dem sich auch durch die neue US-Administration einiges geändert hat. Das ist das Thema der Bankenregulierung. Da wird jetzt ja darüber nachgedacht, beispielsweise doch wieder deutlich abzuspecken in den USA, möglicherweise auch die letzten Teile von Basel III erst gar nicht mehr umzusetzen. Und die EU-Kommission, so scheint mir, ist auch schon auf diesen Zug aufgesprungen. Man möchte keine Wettbewerbsnachteile und lädt die Branche teilweise sogar zu Vorschlägen ein, die Regulierung auszudünnen. Dass man nicht zu viel Belastung haben möchte, ist ja ganz klar. Aber wie ist denn in dieser Diskussion Ihr Standpunkt als Risikomanager?
Ich glaube, es gibt ja zwei Dimensionen. Das eine ist, ich bin davon überzeugt, dass diese nach der großen Finanzkrise eingeführten Regulierungen im Sinn von, wie viel Kapital sollen Banken halten, wie sollen sie mit ihrer Liquidität umgehen, wie soll die Governance ausschauen, ein wesentlicher stabilisierender Fortschritt war. Und den würde ich nicht verwässern wollen. Das ist klug und das ist gut und das hat dem ganzen System gut getan. Und ich habe keinen Bedarf nach einem Race to the Bottom, wo man sagt, je weniger Regulierung, desto besser. Ich glaube nur, das ist die zweite Dimension, dass das also eine Regulierung über die letzten zwei Jahrzehnte gewachsen ist, komplett hypertroph ist. Ja, und es ist so, und ich verwende dieses Bild gerne, Regulierung ist wie so eine Hecke. Wenn ich die jahrelang nicht stutze, dann wuchert sie und treibt aus und macht komplett sinnlose Dinge. Man muss das jedes Jahr wieder überprüfen und muss sagen, taugt das noch, wirkt das noch, ist das noch das Richtige? Und was in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass man auf die eine Regulierung die nächste aufgebaut hat. Und jetzt nur im Vorgriff auf die Basel IV-Implementierung gibt es 140 EBA-Mandate. Weil wir lachen ja wie Hühner, ehrlich war. Ja? Das kann nicht sein. Das kann nicht sozusagen zwecktauglich sein. Und ich glaube, dass man sagt, man muss eine prinzipienbasierte Regulierung haben und auch Aufsicht haben, die wettbewerbsfähig ist im internationalen Kontext, die nicht die Substanz verwässert, aber diese ganze Bürokratie und diese ganzen Auswüchse beseitigt. Ich bringe dieses Beispiel immer wieder, wenn ich ein Modell anwenden will für meine Risikomessung und eine materielle Modelländerung anstoßen will, war zur Einführung von Basel II im Jahr 2007 war der Durchlauf von ich mache einen Antrag bis zur Genehmigung 6 Monate. Mhm. Der Durchlauf ist jetzt 4 bis 5 Jahre. In dieser Zeit habe ich schon vergessen, warum ich überhaupt das Modell wollte. Ja, das ganze Ding ist nicht mehr funktional. Das heißt, auf Ihre Frage kurz geantwortet. Ich glaube, dass es in der Substanz eine hohe Qualitätsanmutung braucht von der Regulierung im Sinne von, welche Kapital- und Liquiditätsvorschriften habe ich. Aber in der Umsetzung muss es funktional sein.
Mhm. Künstliche Intelligenz, kommen wir auch nicht dran vorbei an dem Thema, hat bereits in das Risikomanagement Einzug gehalten, wird zunehmend auch noch weiter sich ausbreiten. Kann man das so ein bisschen abgreifen, welche Aufgaben speziell in Ihrem Bereich perspektivisch davon erledigt werden, also sehr stark automatisiert, aber für welche man noch Menschen braucht?
Ich glaube, es ist immer eine Kombination. So ähnlich wie bei den Modellen. Es ist immer eine Kombination zwischen Technologie, die unterstützt, und der Mensch, der die Entscheidung trifft. Künstliche Intelligenz hilft uns sehr, jetzt schon im ganzen Kontext von Betrugsbekämpfung, im ganzen Kontext von Compliance, im Sinn von Know Your Customer. Künstliche Intelligenz wird uns sehr, sehr stark helfen im Bereich von Vorbereitung von analytischen Unterlagen und von Entscheidungen, wo ich große Informationsmengen verdichten muss, die ich mir nicht mehr selber zu Fuß zusammensuche, sondern wo ich sehr klug komplexe Informationsmaterialien auf die wichtigen Entscheidungspunkte verdichte, wo dann der Mensch entscheidet. Also das ist etwas, was uns sehr, sehr unterstützen wird. Das hilft uns auch im ganzen Transformationsprozess. Wir haben viele Anwendungsfälle, wo ich mich immer frage, nicht nur funktionieren die, sondern skalieren sie auch. Also ich brauche hier keine Orchideen-Themen, weil man kann auch sicher lustige kleine Dinge entwickeln. Aber Man muss hier, und das ist wieder die Kehrseite von dem, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man über Chancen nachdenkt, und künstliche Intelligenz ist eine Chance, muss man auch hier die Risiken mitdenken. Mhm. So wie umgekehrt. Mhm. Weil es machen sich auch kriminelle Organisationen der künstlichen Intelligenz sozusagen mächtig und setzen sie ein, um ihre Ziele zu erreichen. Egal, ob das jetzt im Sinn von Cyberattacks ist oder im Sinn von Kreditbetrug oder was auch immer, hier haben Sie so eine Art von Technologie, wo es Angreifer und Verteidiger gibt und wo man verstehen muss, wo man da steht in diesem Spiel.
Hm. Jetzt bringt mich das nochmal ein bisschen auch zu dem Thema Effizienz. Man sagt ja, KI trägt auch zu mehr Effizienz bei. In der Vorbereitung der Analyse haben Sie schon gesagt, aber auch in dem ganzen Reporting, was bei Banken ja auch ein großer Bereich ist. Und die Commerzbank neben dem Wachstum hat sich eben auch der Effizienz, der noch stärkeren Effizienz verschrieben. Ich frage mich so ein bisschen, was bedeutet das konkret für die Risikofunktion? Kann man da eigentlich mit dem Effizienzbegriff arbeiten?
Ich glaube, ich würde zwei Begriffe hier nebeneinander stellen. Das eine ist ja Effizienz, aber das andere ist Effektivität. Mhm. Und Effektivität ist eigentlich der wichtigere Punkt für mich in dieser Konstellation, nämlich setze ich meine hochqualifizierten Experten dafür ein, dass sie versuchen, aus unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Daten zusammenzusuchen, oder setzen sie sich dafür ein, dass sie basierend auf einer besseren Datenlage fundiertere Entscheidungen treffen. Das heißt, Effektivität ist der erste Schritt, dass ich nämlich die Zeit spare, die ich einsetze im Moment für möglicherweise manuelle Prozesse und Research-Prozesse, und verwende diese gesparte Zeit, die mir dann die Artificial Intelligence liefert, dafür ein, bessere und mehr und voluminöse Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also das ist, glaube ich, der erste Ankerpunkt, Effektivität. Werde ich besser in dem, was ich tue? Output. Und das zweite Aspekt ist schon, kann ich die gleiche Arbeit, genau die gleiche Arbeit, mit weniger personellen Einsatz leisten? Und hier ist zum Beispiel das ganze Thema Anti-Money-Laundering, eine große sozusagen Konstellation. Wir haben hier die sechste europäische Direktive zum Thema AML. Und die, was die tut im Wesentlichen, ist, dass sie sagt, ich verkürze die KYC-Zyklen um die Hälfte. Das heißt, ich multipliziere den Aufwand mal zwei. Nun zu prüfen, habe ich die richtigen Daten, die richtige Klassifizierung im Sinne von einer AML-Perspektive. Wenn ich nichts tue auf der AML-Perspektive, kann ich morgen 1000 Leute anstellen.
Die Sie ja gar nicht finden würden.
Die ich nicht finden würde und sozusagen, was auch eine komplette Fehlallokation von Ressourcen wäre. Das heißt, hier kommt dann ganz stark die Effizienz ins Spiel, wo ich sage, etwas, wo ich das Gleiche tue, aber möglicherweise höher frequent tun muss, kann ich anders darstellen.
Beim Thema Menschen nochmal nachgefragt, speziell für Ihren Bereich, finden Sie immer noch in ausreichender Zahl und Qualität diejenigen Menschen, die Sie brauchen, oder gibt es auch schon Knappheiten am Markt?
Ich glaube, dass wir es über die letzten 2-3 Jahre geschafft haben, ein extrem attraktiver Arbeitgeber zu werden für viele junge Menschen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich auch echt immer wieder begeistert. Ich glaube, perspektivisch ist es so, dass wir, so wie wahrscheinlich einige Mitbewerber, eine demografische Kurve haben, die wirklich schwierig ist, nämlich in dem Sinn, wir finden viele junge Leute, das ist kein Problem. Wir haben sehr viele in dem Alter 55 plus mit hoher Erfahrung und hohem Expertenwissen. Und wir müssen schauen, dass wir die Mitte auch darstellen können und halten können. Und das wird nicht gehen, allein über quasi Training und quasi die Zeit, sondern man wird hier auch über Hiring in der Mitte sehr stark nachdenken müssen. Also ich glaube, Grundsätzlich, was sich verändert hat in der Commerzbank über die letzten Jahre, ist, dass es uns sehr, sehr gut gelingt, ganz tolle Kompetenz bei den jungen Leuten hier anzubauen
und aber sehr attraktiv sein. Der Aspekt auch in den späteren oder früheren, je nachdem, Jahrgängen auch wieder zu suchen. Genau. Das stand vorher nicht so ganz so im Fokus. Da hat man, glaube ich, relativ stark auf Uni-Absolventen beispielsweise oder Ähnliches abgezielt.
Ja, das wird aber nicht genug sein.
Da würde ich gerne noch ein, zwei persönliche Fragen stellen, nämlich zum ersten, Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Hätten Sie eine Alternative gehabt?
Ich habe, als ich mein Studium begonnen habe in Wien, Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft begonnen zu studieren und habe dann, weil ich sehr schnell zu arbeiten beginnen wollte, mich dazu entschieden, nur Rechtswissenschaften fertig zu machen. Also ich habe mir gedacht, die Kombination Betriebswirtschaft und Recht funktioniert ganz gut, das macht auch Sinn, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und ich habe dann aber im Alter von 20 gesagt, ich will jetzt zu arbeiten beginnen, weil ich kein Geld mehr von zu Hause haben möchte. Also für mich war das Thema finanzielle Unabhängigkeit schon sehr früh extrem wichtig und hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich verzichte auf einen Teil des Studiums und mache das andere fertig, weil es mir wichtiger war zu sagen, ich kann mir das alles selber finanzieren.
Aus meiner Sicht hätten Sie sympathischerweise vielleicht lieber die BWL genommen, aber mit dem anderen sind Sie jetzt ja auch nicht schlecht gefahren.
Ja,
aber wie hat sich denn dann ins Risikomanagement verschlagen, wenn ich das so sagen
darf? Völlig zufällig, wie sich Karrieren immer zufällig und fast immer zufällig entwickeln. Ich habe, wie bin ich überhaupt in eine Bank gekommen? Ja. Ich habe, als ich studiert habe, ich bin Schachspieler und habe in meinem Schachclub einen Kollegen gehabt, der Jurist in der Rechtsabteilung der Bank war und hat zu mir gesagt, willst du nicht in die Bank kommen? Ich habe gesagt, Banken, weiß nicht, was ich tun, aber wenn ich da Geld verdienen kann, machen wir das mal. Und ich bin dann in die Rechtsabteilung gekommen und die Rechtsabteilung, das war früher 90er, also 1990 war das, hat damals sich dann schon beschäftigt mit sich drum kümmern um notleidende Kredite. Mhm. Und ich bin sehr schnell genau in diese Schiene hineingekommen. Also Sanierung, Workout, notleidende Kredite, wie geht man damit um? Und das war dann eigentlich der Kernanknüpfungspunkt des Risikomanagements. Und von dort habe ich halt alle Stationen des Risikomanagements gemacht.
Und das fasziniert Sie, wenn ich das fragen darf, auch bis heute noch?
Komplett.
Und hat auch mit Ihrem Hobby, dem Schachspiel, was zu tun? Da gibt es ja schon Parallelen. Strategie, Taktik.
Absolut. Ja, es geht ganz stark um das Erkennen von Mustern und das Verstehen, wie entwickeln sich Problemkonstellationen, wie stark spielt auch die Psychologie des Unternehmers eine Rolle.
Behavioral-Ansätze
sozusagen. Genau, Behavioral Economics spielt dort eine Rolle. Ja. Und das Schöne bei dem Ganzen ist, zweierlei, das eine ist, sie lernen praktisch die komplette Branchenbreite kennen, nämlich gerade vom Tischler bis zum Möbelgroßhändler. Sie wissen auch sehr schnell, ob das, was sie tun, erfolgreich ist oder nicht. Im Sinn von können sie, wenn man als Erfolg definiert, nicht die maximale Recovery Rate für die Bank, sondern dass das Unternehmen überlebt und wieder zurückgeführt werden kann in einen Performing-Zustand, dann hat das was extrem Befriedigendes. Und es ist sehr persönlich, sehr menschlich, sehr direkt und verbindet genau diese juristische mit der betriebswirtschaftlichen Kompetenz.
Auch mit Psychologie fast noch. Das hätte sie als drittes noch studieren können.
Absolut.
Aber darf ich fragen, wie häufig kommen Sie heute noch zu Ihren Hobbys? Schachspiel und Cineast sind Sie, glaube ich, auch?
Zu wenig. Ich spielen nach wie vor jeden Tag zu Hause Schach, also im Sinn von Partien nachspielen und Dinge studieren. Aber selber Turnierschach spielen kann ich schon lange nicht mehr. Da habe ich die Zeit nicht mehr dafür. Und Filme gelingt mir auch nur sehr selten noch. Also das ist etwas, was für mich sehr lange Zeit, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, kann ich jetzt aber nicht mehr. Aber wird wieder kommen. Also ich bin jemand, der sich für Filme sehr begeistert und ich schaue auch nicht fern, sondern wenn ich mich vor den Film setze, dann schaue ich mir einen spezifischen Film an.
Ja. Zwei Fragen, die am Ende immer gestellt werden. Nämlich zum einen, unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis behaupten zu können?
Offenheit, Mut und die Bereitschaft, Risiko zu nehmen. Meine Empfehlung an junge Leute ist immer, weil sie für mich so gut funktioniert hat, und das kann jetzt relevant sein oder nicht relevant sein, in Situationen, wo ich Abzweigungen vor mir habe, wo es den vermeintlich sicheren Pfad gibt und wo es den unsicheren Pfad gibt, der möglicherweise andere Optionenräume aufschließt, habe ich mich jedes Mal für diesen Weg entschieden. Und ich kann nur sagen, bei mir hat es funktioniert. Ich kann nicht sagen, dass es ein Erfolgsrezept ist, aber für mich war das entscheidend.
Ist jeder anders motiviert. Auch von seiner DNA her aufgestellt. Also das muss man. Und ganz am Schluss. Wir haben jetzt ganz viel über Wandlungsprozesse, über Transformation gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation ist für mich die Entwicklung eines attraktiven Zielbilds für die Zukunft, die man selber seinen Job besser machen will und anders machen will. Es ist für mich etwas, wo ich sage, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich es tue, aber ich weiß, dass die Welt, die heute so ausschaut, wie sie ausschaut, morgen nicht mehr so ausschaut. Ich entwickle eine Hypothese, wie sie ausschauen kann und wie ich dieser Zukunft gerecht werde.
Dann, lieber Herr Spalt, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften, sozusagen. Es hat Spaß gemacht, über wirtschaftliche Wandlung, auch am Beispiel der Commerzbank zu sprechen. Und insofern darf ich Ihnen für Ihr Haus, aber auch für Sie persönlich alles Gute wünschen und bedanke mich nochmal herzlich.
Herzlichen Dank, mich sehr gefreut.